Ich lese den Text aus dem 1. Timotheus 3, von 1 bis 13. Ich lese nach der Genfer Übersetzung. Glaubwürdig ist das Wort. Wer nach einem Aufseherdienst trachtet, der begehrt eine vortreffliche Tätigkeit. Nun muss aber ein Aufseher untadelig sein, Mann einer Frau, nüchtern, besonnen, anständig, gastfreundlich, fähig zu lehren, nicht der Trunkenheit ergeben, nicht gewalttätig, nicht nach schändlichem Gewinn strebend, sondern gütig, nicht streitsüchtig, nicht geldgierig, einer, der seinem eigenen Haus gut vorsteht und die Kinder in Unterordnung hält, mit aller Ehrbarkeit. Wenn aber jemand seinem eigenen Haus nicht vorzustehen weiß, wie wird er für die Gemeinde Gottes sorgen? Kein Neubekehrter kann er nicht aufgeblasen wird und unter die Anklage des Teufels fällt. Er muss aber auch ein gutes Zeugnis haben von denen außerhalb der Gemeinde, damit er nicht in üble Nachrede und in die Fallstricke des Teufels gerät. Gleicherweise sollen auch die Diakone ehrbar sein, nicht doppelzüngig, nicht vielem Weingenuss ergeben, nicht nach schändlichem Gewinn strebend. Sie sollen das Geheimnis des Glaubens in einem reinen Gewissen bewahren. Und diese soll man zuerst prüfen, dann sollen sie dienen. Wenn sie untadelig sind, die Frauen sollen ebenfalls ehrbar sein, nicht verleumderisch, sondern nüchtern, treu in allem. Die Diakone sollen jeder Mann einer Frau sein, ihren Kindern und ihrem Haus gut vorstehen. Denn wenn sie ihrem Dienst gut vorstehen, erwerben sie sich selbst die gute Grundlage und viel Freimütigkeit im Glauben in Jesus Christus. Die Frage nach Führung und Leitung im Neuen Testament tritt dort auf, wo die Witwen vergessen worden sind bei der täglichen Nahrungsausteilung in der Urgemeinde in Jerusalem. Und das tat auch wirklich weh, wenn Menschen vergessen worden sind, die einfach es auch nötig hatten, in der Mitte einer Gemeinschaft zu sein und eben auch ganz praktisch auch daran teilzunehmen an den Mahlzeiten. Und hier in Apostelgeschichte 6 von Vers 1 die folgenden Verse, bricht das so richtig auf in der Gemeinde Jesu, dass Leitung notwendig ist. Denn die Gemeinde, die bildet ja auch eine Gruppe. Wir haben schon davon gehört, dass es auch in der Gruppe meistens auch Dinge gibt, die sich ja beinahe natürlich regeln oder wo ein Bedürfnis nach Leitung auch entsteht. Und hier war das so, dass die hellenistischen Witwen vergessen worden sind gegenüber den hebräischen Witwen in der Urgemeinde. Und das sollte nicht so bleiben. Hier wurden dann 7 Diakone eingesetzt. Stephanus war einer von denen. Und die treu waren in dem, was sie taten. Und die Kraft des Heiligen Geistes auch hatten, damit sie diese Arbeit, diesen Diakonsdienst, der so nötig wurde, dann auch tun konnten. Also, es gibt konkrete Gründe, warum auch Leitung nötig ist, gerade auch in der Gemeinde, unter den Christen, die zusammen sind, zusammen leben. Und dass Leitung hier so auch gewertet wird, dass Gott beruft, einsetzt und dann auch die Kraft und die Freudigkeit gibt, diese Dinge zu tun. Die Sache der Gemeinde Jesu beginnt gut zu laufen, dort, wo solche Leitungskräfte eingesetzt werden. Diejenigen, die so am Wort Gottes gedient haben, die waren entlastet, die mussten nicht mehr diese ganz praktischen Dinge dann tun, konnten als Evangelist oder missionarische Dienste, als Lehrer, konnten auf einmal diese Dinge auch sehr frei tun, weil andere halt diese Aufgaben übernommen haben. Also es gibt schon gute Dinge, auch im Neuen Testament, eigentlich das A und das O, dass Leitung auch in der Gemeinde Jesu Christi funktioniert, dass sie installiert wird und dann auch zum Tragen kommt, weil darin auch Gottes Wille so deutlich wird. Es gibt jetzt im Neuen Testament so zwei Leitungssysteme, die ich jetzt sehe. Einmal dieser Text in der Genfer Übersetzung ist richtig, wenn da Aufseher steht, das ist eigentlich Bischof, Episkopos steht dahinter. Dann gibt es den Begriff Älteste, Presbyteros, der kommt mehr von den Hebräischen, aus der Synagogengemeinde kommt der Begriff her. Und eben Diakonos, der Diakon. Das ist so eine Sache für Leitung, ja, vom sogenannten Aufseher, der auch ein Ältester natürlich ist, ein Bischof, der aber in der Ortsgemeinde war, sich eingesetzt hat. Und dieser Begriff kommt eigentlich aus dem griechischen Kommunalwesen, da wo in der Stadtverwaltung der Episkopos halt auch die Dinge einer Stadt vertreten hat. Da kommt dieser Begriff her. Und jetzt haben wir so diese Linie, ja, diese Aufseher, Älteste und Diakone. Und Aufseher und Älteste vom Griechischen her in der Gemeinde gesetzt, mehr das Verwaltungsmäßige, und der Älteste, der Presbyter vom Hebräischen her, der den Gottesdienst leitet. Das ist so das Gewicht. Und da muss man sehen in der Gemeinde, wenn Gemeindeälteste auch beruft, ist es ein Ältester, der so auch das mitvertreten kann, was das Gesamte ist, auch durchaus Verwaltungsfragen im Kopf hat und das auch gut führen kann. Und ein anderer Ältester, der auch sehr gut einfach dienen kann in gottesdienstlichen Fragen. Und der Diakon, der muss sowieso ganz flexibel sein, der wird dann von den Funktionen auch eingesetzt. Der hat aber Teilbereiche, die er erfüllt. Und die beiden Arten von Ältesten haben da schon etwas mehr Verantwortung auch für die Gesamtgemeinde. Ja, dann gibt es noch ein anderes Leitungssystem. Ich sage das jetzt nur mal so der Vollständigkeit halber auch. Das steht im Epheser 4, Vers 11, dass Gott gegeben hat, Apostel und Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer. Das ist so dieser fünffache Leitungsdienst, haben wir sicherlich schon mal gehört. Und ich kann als Lehrer zum Beispiel sein, der ein Ältester ist, oder ich kann als Lehrer auch sein, der den Stand eines Diakons hat. Also da ist es dann ein wenig vermischt in der Gemeinde und sind die Leitungssysteme nicht so direkt alles aufeinander beziehbar. Aber diese, denke ich mal, beiden großen Leitungssysteme in der Gemeinde Jesu gibt es einfach. Paulus benutzt jetzt den Begriff Bischof in unserem Bibeltext und er meint also den Begriff des Ältesten, der so diese Gesamtverwaltung einer Gemeinde vor Augen hat und der diese Dinge auch dann vertreten kann in die Gemeinde hinein und von der Gemeinde auch in die Öffentlichkeit hinein, die Öffentlichkeit der Umwelt auch. Ja, der Dienst des Ältesten war sehr umfassend und hat eigentlich auch beinahe ganz natürlich diesen Hirtendienst mit umfasst. So habt nun Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in welcher der Heilige Geist euch zu Aufsehern, Episkopoi, gesetzt hat, um die Gemeinde Gottes zu hüten, die er durch sein eigenes Blut erworben hat. Da ist ein geistliches Amt gemeint, wenn es hier so um die Ältesten geht, die auch das Verwaltungstechnische, manchmal denkt man das ja gar nicht, nicht? Mensch, die Gemeinde muss vom Äußeren her funktionieren, dass so viel geplant wird, dass auch die Finanzen mitbedacht werden, dass Gebäude mit im Blick sind, nicht? Und es ist eine zutiefst geistliche Sache hier. Das geht nicht so nebenher, man kann das nicht so einfach nur so abkoppeln und sagen, ach, das ist nicht so wichtig, da haben wir einen, der das gut kann und der eingestellt ist. Sondern auch diese Verwaltungsdinge sind geistliche Dinge, die in der Gemeinde anfallen und die wichtig sind. Deswegen kann es uns gar nicht egal sein, ob ein Gebäude ja nicht renoviert wird zum Beispiel, sondern es wäre gut und wichtig, dass man da dran bleibt, auch bei diesen Dingen. Viele gucken sich jetzt gerade schon um, ja? Guckt euch mal gut um hier. Da kommt was auf uns zu, ja. Ja, es ist aber ein geistliches Amt. Auch dieser Episkopos, der so Bischof, dieser Begriff hat sich ja bis in die heutige Zeit gehalten. Ne? So ein ganz kurzer Gedankengang nochmal. Der wird genommen, um von einer Ortsgemeinde dann rauszugehen, um eine größere Verantwortlichkeit zu nehmen. Ne? Bischof hat sich bis in die heutige Zeit gehalten, aber auch Presbyter, ne? Gerade in der evangelischen so Gemeindestruktur, in der Landeskirche kommt das ja dick vor und Diakon sowieso in allen Gemeinden und Kirchen. Bis heute hat das so voll diese Aktualität. Und ein Bischof hat, der auch verwaltungsmäßige Dinge tut, hat den inneren Auftrag, die Herde Jesu Christi zu weiden, zu führen. Der braucht ein Hirtenherz. Der darf nicht sagen, Mensch, da sind Menschen, die fallen mir jetzt nicht noch schwer und fallen mir auf den Wecker und ist nicht so wichtig, ach, die sind aus der Gemeinde raus, ach, ist vielleicht gar nicht so schlimm, weil die schwierig waren. Geht nicht. Jeder, der zur Gemeinde gehört, ist von Gott hier gestellt. Und jeder ist wichtig. Jeder darf nicht übersehen werden. Denken wir an das Grundproblem mit den Witwen. Da wurden welche übersehen. Und da brach genau die Notwendigkeit von Leitung auf, die in der Christenheit so wichtig ist. Also, auch gerade die Menschen, die gewählt werden in eine Gemeinde, die Gemeinde vertreten, auch von vielen, vielen Aufgaben, die Verwaltung bedeutet, ist hier der Hirtendienst ganz stark im Blickpunkt. Denn dadurch wird die Gemeinde Gottes geführt, geleitet. Und ein Hirtenherz, dass jeder vorkommt und jeder diese Liebe Gottes, ja, wenn ein Aufseher, Episkopos oder ein Presbyter, ein Diakon sich selber von Jesus so geliebt weiß, dann kann er das eben auch weitergeben. Das fällt ihm dann gar nicht so schwer, sondern dann ist er so von Gott gerufen, der brennt auch für Jesus und dass er das dann einfach auch weitergeben kann. Ja, die Voraussetzungen jetzt, um solche Dienste zu tun, sind für Älteste und Diakone beinahe gleich. Das ist interessant, nicht? Ich weiß nicht, ob wir das so schwer, also so schnell auch erfasst haben. Ich komme da vielleicht gleich noch zu, oder ich kann es auch gerade schon sagen. Älteste und Diakone werden im Neuen Testament gemeinsam genannt. Die Aufgabenverteilung war unterschiedlich. Und es gab aber ganz ähnliche geistliche Anforderungen. Beide Leitungsgruppen sollten ehrbar sein, nüchtern, keine Säufer, nicht geldgierig und dem eigenen Hausstand gut vorstehen. Und das wird für Diakone gesagt, das wird für Älteste gesagt. Also auch kann man nicht sagen, der Diakon ist so nebenher, sondern er hat die gleichen Voraussetzungen im Prinzip so zu erfüllen wie die Ältesten auch in der Gemeinde. Der erste Eindruck des Textes auf mich, der war so, da handelt es sich doch um gewachsene Leitung in der Gemeinde, um dass die Gemeinden von Hausgemeinden zu größeren Gemeinden geworden sind, dass Leitung notwendig wurde. Ein Bischof darf heiraten, ne? Auch eine schöne Geschichte. Ja, steht hier. Ne? Heute wird das ganz anders gesehen. Nicht? Zumindest in einer Kirche, ja. Ein Diakon darf sich ausprobieren in der Arbeit, die er tut. Er weiß vielleicht noch gar nicht, wie er so ankommt oder wie er Gott dient. Wird das überhaupt, kommt das an und wird darin Jesus so deutlich? Er darf sich ausprobieren. Ein bemerkenswerter Gedanke, wie ich denke. Die gelingende Ehebeziehung ist für beide Leitungskategorien Voraussetzung. In Bezug auf den Ehepartner wird bei dem Episkopos, bei dem Ältesten, bei dem Gemeindeleiter besonders geachtet. Da wird das ausführlich genannt, dass auch die Kinder da mit reinkommen und dass einer auch nur Bischof sein kann, wenn er auch seiner eigenen Familie vor Gott in aller Güte und Liebe, wenn er sie führen kann. Beim Bischof wird zweimal der Teufel als Widerpart genannt, beim Diakon keinmal. Also es scheint, dass auch Älteste angefochten sind, gerade auch von der Seite her, dass ihr Dienst unter einem bestimmten Druck da auch passiert. Laut Vers 11 können Diakone auch Frauen sein, dass Frauen, die dann hier genannt werden, genauso gemeint sind. Eine Belohnung für Leitungsarbeit wird ausgewiesen. Dabei ist der zweite Aspekt gut nachvollziehbar, dass derjenige, der in Leitungsaufgaben hineingerufen wird, eine innere Freiheit bekommt, die aus dem Glauben stammt. Und das andere, dass er sich eine Grundlage erwirbt oder eine schöne Stufe, wie das manche Übersetzungen auch sagen. Das klingt etwas nach guten Werken, aber da müsste man nochmal genau hingucken, was das heißt. Es ist etwas sehr Schönes, was mit dem Leitungsdienst verbunden wird. Es soll Freude machen, es soll von Gott etwas sein, was einfach auch demjenigen, der selber tut, Erfüllung bringt und so, weil er Gott dient, auch ein echter Lebenssinn bedeutet. Also Leitung wird gar nicht als so kompliziert gesehen oder als etwas, oh, da haben wir jetzt doch endlich einen gefunden, der alles auf sich nimmt und der sich opfert und so weiter, sondern der leitet, der wird hier vom Neuen Testament als derjenige angesehen, der es besonders gut hat. Der darf das aus einer Freude tun, aus einer inneren Sicherheit. Der hat eine Freimütigkeit, die er entwickelt. Und so geht das Neue Testament an Leitung heran. Ja, vielleicht so einige Punkte. Ich habe mal 5 Punkte so zusammengestellt. Es geht um den guten Ruf, die Vorbildfunktion in der Leitung. Es geht zweitens um die Erfüllung mit dem Heiligen Geist, dass ich nicht aus eigener Kraft dort bin und die Dinge immer wieder regle. Es geht um die Grundhaltung des Dienens. Dazu habe ich jetzt nicht so allzu viel gesagt, aber Dienen kann auch eine Gabe gerade sein, die Gott mir gibt. Römer 12, Vers 7, dass sogar eine Geistesgabe ist, die ich von Gott empfange, mit der ich dann voller Freude diene. Also, wenn ich daran so denke, eigentlich mal ein Beispiel vor Augen. Und zwar hat das mal Keith Warrington von Jugend mit einer Mission erzählt, als sie mit einem Einsatz in Thailand waren. Dann hatten sie in einem Jugendlager, über einige Wochen ging das, auch einige Aufgaben, aber da, weil sie Christen waren und die meisten anderen waren aus dem buddhistischen Hintergrund, klappte das irgendwie nicht so richtig. Die Christen waren nicht so gewollt eigentlich auch, nicht? Und dann ging in diesem Lager die Toilettenanlage kaputt. Oh ja. Und dann hat Keith Warrington erzählt, dass dann die Gruppe, auch der Leiter der Gruppe gesagt hat, also lass mal kurz nachdenken, will Gott, dass wir diese Toilettenanlage in Ordnung bringt? Und dann kamen sie zu dieser Auffassung, dass sie das tun sollten. Und dann haben sie mit einigen Aufwand diese Toilettenanlage in Ordnung gebracht, mit ganz viel demütigem Dienst. Dann war so wie ein Pfropfen, der gelöst worden ist in der Haltung in diesem Lager zu den Christen, dass die Christen dann gewollt waren, dass sie eigentlich, weil sie diesen geringen Dienst getan haben, wurde mit einer ganz anderen Einstellung ihnen begegnet. Und er erzählt das immer, wenn es darum geht, so das Dienen vor Gott ja als ein Geschenk auch entgegenzunehmen. Meistens, natürlich würde ich sagen, tut man sich das nicht so an, will man das gar nicht. Aber wenn Jesus das will, dann kann ich auch, ja, jetzt sage ich mal nicht die Worte, die da reinpassen, dann kann ich die ganz tiefsten, geringsten Dienste tun und die Toiletten nicht nur putzen, sondern die Anlage richtig in Ordnung bringen. Und das kann ich dann, weil Gott mir das gibt, weil es eine Gabe des Dienens dann wird an der Stelle. Ich kann das so erleben. Und eine, ja nicht Freudigkeit vielleicht, aber doch so, dass Gott das richtig mir schenkt, dass ich diese Dienste auch tatsächlich tun kann. Ich glaube, wenn ich fragen würde, manche von uns haben das auch erlebt, ne? Dass an Stellen auf einmal so ein Dienen hervorkam, weil Gott mir das geschenkt hat. Und davon spricht auch das Neue Testament im Römerbrief, im 1. Korintherbrief, dass Gott so diese Gabe des Dienens durch den Heiligen Geist uns auch gibt. Und das ist stark, wenn man das gerade auch in der Gemeinde mit einbringt. Also guter Ruf, Vorbildfunktion, Erfüllung mit dem Heiligen Geist, eine Grundhaltung des Dienens, viertens das Gebetsleben eines Leiters. Ja, das hier würde ich mich so reichlich wiederholen müssen, weil das immer mal wieder auch in den Predigten durchkommt. Das Gebet so tief dazu gehört, wenn ich mit Gott unterwegs bin und im Gebet verankert bin, verwurzelt bin, auch im persönlichen Gebet. Und fünftens, dass eben auch andere Qualifikationen einfach so wachsen in mir, wenn ich auch für Jesus da unterwegs bin und mich in einen Leitungsdienst berufen lasse, dass ich merke, warum nicht, dass Demut wächst, sobald ich weiß, dass Demut keine puckelnde Haltung ist, sondern etwas, wo ich mit der Machtfrage umgehe, dass ich mich nicht darauf beziehe, sondern dass ich das ausgliedere und sage, Herr, ich möchte für dich da sein. Ich will nicht herrschen, ich will nicht Dinge bestimmen, aber ich weiß, Jesus, dass ich dir nachfolge und dass ich deine Art, deine Lebensart auch ausdrücken möchte. Und dann wächst schon einiges auch in meinem Charakter, in meiner Persönlichkeit. Ja, diese Dinge stehen mir vor Augen, wenn ich so an Gemeindeleitung denke oder wenn Gemeindeleitung eingesetzt wird, gerade in den Prozessen, in denen wir als Gemeinde stehen. Bis April wollen wir das ja auch unter uns tun, möchten Menschen berufen, die sich einsetzen lassen, auch in die Gemeindeleitung und beten auch darum, dass Gott hier beruft. Es lohnt sich also, und damit bin ich schon so ein bisschen bei meinem Fazit, dass ich mit Freude und Kraft Jesus dienen möchte, auch in Leitungsaufgaben. Das ist so doch ein Duktus, ein Fazit, was hier gesagt werden muss. Und dabei stehe nicht ich als Mensch im Mittelpunkt, sondern dass Jesus und sein Reich im Mittelpunkt steht. Die Berufung in einem Leitungsdienst erfolgt durch Jesus selbst. Und eine solche Berufung wird von der Gemeinde angenommen und bestätigt. Es gibt dabei keine selbsternannten Leiter oder Führer einer Gemeinde, sondern durch Einsetzung und Segnung wird die Leitung in der Gemeinde so eingesetzt. Auch demokratische Verfahren, wie wir das kennen, gibt es im Neuen Testament nicht. Und doch gibt es gerade diese Voraussetzungen. Wenn einer Leiter sein möchte, dann sind diese Dinge wie im 1. Timotheus 3, Titus 1, 1. Petrus 5, auch im Hebräer 13, da gibt es so diese Dinge, die zu beachten sind. Wenn Leitung in einer Gemeinde sein soll, dann gibt es viel zu den Voraussetzungen berichtet. Aber so rein demokratische Wahlen gibt es so nicht. Und doch dürfen wir uns danach ausstrecken. Wenn Jesus einsetzt, wenn Jesus beruft, dann ist das auch deutlich. Ja, also es ist eine schöne Sache und schön, dass wir als Gemeinde darauf zugehen. Und Gott möge uns da auch segnen in diesen Prozessen der Wahl bis zum April. Amen.